Lecker. Wer ist eigentlich dran?
Na du!
Oh.
Willkommen bei Quality Downtime. Wir verkürzen die Wartezeit auf euren nächsten Spieleabend mit unserem Podcast.
Quality Downtime Folge 4. Mit leicht belegten Stimmen berichten wir von unseren Eindrücken der Messe. Schön war's. Quality Downtime. Hey, ich bin Peter und ihr seid bei Quality Downtime, eurem Podcast für die Wartezeit bis zur nächsten Messe. Mit dabei sind diesmal Dennis, Thomas
und Daniel. Hallo.
Moin.
Hi.
Hallo. Ja, die Messe ist vorbei und wir wollen mal kurz drüber reden, ne? Wie war's und wie war's nicht und was war gut und was war nicht so gut? Was man vielleicht hört, ich bin so ein bisschen angeschlagen da raus zurückgekommen. Jetzt wurde ja gerade schon in die Runde geworfen. Vielleicht ist es Corona. Jetzt denke ich mir, ach nö. Ich glaube, ich bin einfach nur erkältet.
Hoffentlich. Daumen drücken.
Ja. Wie geht's euch?
Mir hat sich's auch ein bisschen im Hals niedergeschlagen, aber eigentlich ist das normal, weil ich bin halt am Stand und da ist 4 Tage Dauerquatschen gegen den Messelärm. Da würde es mich wundern, wenn ich normalerweise nicht heiser zurückkäme.
Genau, man labert ja auch viel durch, selbst wenn man nicht erklärt. Also, ja.
Und ich würde sogar sagen, Halle 3 war am lautesten und da musste ich 5 Stunden am Stück erklären.
Hm? Wie geht's dir denn, Daniel?
Meiner Stimme geht's auch nicht so gut. Ja. Ich teste das morgen auch direkt mal.
Ich würde sagen, bei mir ist alles wie immer. Außer, vielleicht hört man's, es ist nicht meine Stimme, die sich verbessert hat, sondern ich habe einfach ein neues Mikro.
Oh.
Ich hoffe, das hört man.
Das wird man. Bestimmt.
Seht ihr, wir machen hier noch Progress. Wir bieten euch immer mehr Qualität. Ja, habt ihr, vielleicht bevor wir zu den Spielen kommen, habt ihr noch Sachen, über die ihr vorher reden wollt? Also ich glaube, wir haben viele tolle Sachen erlebt, die man hier mal reinschneiden kann. Bevor wir da hinzukommen, würde ich nochmal mich einmal ganz doll bedanken wollen. Wir haben eine weitere 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast gekriegt. Vielen Dank, junger Wärter. Wir machen weiter so.
Ich fand, so groß die Messe auch immer ist und so erschlagend die Messe auch ist, so klein ist dieser Kosmos. Ich habe mich immer, gehe ja schon ewige Jahre dahin und mache seit fast 20 Jahren da Standbetreuung und Erklärbär und hasse nicht gesehen. Und ich kann nicht einmal von Halle 5 in Halle 4 und wieder zurücklaufen, um eine Playmat für gewisse Leute zu besorgen, ohne dass ich 3 Leuten dabei über den Weg laufe. Und eine kurze Besorgung von 5 Minuten dauert dann auf einmal 20. Es ist einfach schön. Es macht jedes Mal Spaß, die ganzen Verrückten wiederzutreffen. Endlich
total
normale Menschen.
Und in dem Rahmen können wir gleich mal erwähnen, lieben Gruß Jan, wir haben auch einen unserer Hörer, also beziehungsweise einen Hörer ganz speziell getroffen, der hat sich die Zeit genommen und ist nochmal zu uns gekommen, hat sich mit uns verabredet, es war total nett mal dich kennenzulernen und mit dir zu schnacken, also ne, Gruß geht raus an dich, wenn du das hier hörst, was ich hoffe, was du tust, es war total nett dich kennenzulernen, es war mir ein Fest, nächstes Mal wieder und an alle anderen, meldet euch gerne einfach, ne, wir laufen da rum, wir zocken mit euch, was auch immer, also man kann uns anfassen.
Man kann Peter anfassen, sagen wir das mal so.
Ja, nein, die anderen müsst ihr dann heimlich anfassen, das kriegen wir auch hin. Ja, das war total nett, ne? Ganz viele nette Leute getroffen, euch unter anderem.
Das war besonders schön, ja. Aber ich kann das sehr unterstützen, was der Dennis gesagt hat. Also ich war ja 2021 ist überhaupt das allererste Mal auf der Messe und seitdem auch immer nur einen Tag, und das war der Sonntag. Und ich hatte immer einen anderen Fokus. Ich wollte immer irgendwie noch Deals holen oder sowas. Dafür ist Sonntag zwar gut gedacht oder eignet sich dafür auch ganz gut. Allerdings sind dann die besten Spieler immer weg. Von daher war dieses Jahr einfach komplett anders. 5 Tage am Stück, irgendwie 10 Stunden jeden Tag. Und du hattest viel einen groß anderen Fokus. Also wie du schon gesagt hast, Dennis, man hat ja viel mehr Leute getroffen, die man vielleicht vorher schon kannte, die man kennengelernt hat, die man jetzt mittlerweile in diesem Jahr, in dem ich jetzt irgendwie mehr aktiv in dieser Branche bin, einfach gesehen und mal auch gehört hat. Und die jetzt mal kennenzulernen, das war ein ganz anderes Feeling. Und auch mit den Designern etwas eher in die Interaktion zu gehen. Von daher, für mich war es auch eine ganz, ganz besondere Messe, auch als Erklärbär bei Fantasia zum Beispiel war das, ich bin immer noch überwältigt. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Gedanken überhaupt schon sortieren kann.
Das geht mir tatsächlich auch so. Ich habe das Gefühl, wir nehmen hier direkt am Montag nach der Messe auf, um das vielleicht mal dazu zu sagen. Ich habe auch das Gefühl, die es ist noch zu nah dran. Es hat sich noch gar nicht so richtig gesetzt, was da alles passiert ist. Und diese 4 Tage volles Messe-Feeling, das geht ja auch irgendwann in so einen gedanklichen Brei ineinander über. Wann was passiert, wann man wo in welcher Halle war, das kriege ich auf jeden Fall immer nicht gut sortiert. Also ja.
Bei mir geht's. Das lag aber eher wirklich eher daran, dass ich überwiegend am Stand war, nur in meiner Mittagspause eigentlich unterwegs war oder vorher, bevor man, bevor die Messe aufgemacht hat. Von daher kann ich das ganz gut einordnen. Ich muss direkt sagen, morgens durch die leere Halle 3 zu gehen, ist ein ganz besonderes Feeling, weil man wirklich der einzige Mensch in dieser weiten Halle ist, wo man genau weiß, in 2 Stunden kriegst du hier kein Bein mehr an die Erde. Das ist schon relativ cool. Da kann man wirklich ganz in Ruhe sich mal die Stände angucken. Klar, die Spiele sind teilweise mal weggeräumt, mal stehen sie auch mehr oder weniger da. Aber man sieht eine ganze Menge und kriegt ganz andere Eindrücke. Das ist echt ein cooles Erlebnis.
Absolut. Wir hatten das ja den einen Abend auch andersrum, Daniel. Da gab es ja bei dir am Stand quasi so ein kleines Happening, so ein kleines Fingerfood-Fest, weil da eine große Veröffentlichung war. Das war quasi nach Messeschluss, wo wir dann mit eingeladen waren und da mit snacken durften und unser Abendbrot abgeholt haben. Weil sich da ja um den Fantasia-Stand herum so wirklich Menschenmassen gesammelt haben, so von der, keine Ahnung, amerikanischen YouTube-Prominenz bis eben zum kleinen deutschen Podcaster alles vertreten war und trotzdem, und um uns herum, aber die Hallen ja komplett leer waren. Ne? Und das hat ja auch so ein ganz, so ein bisschen so ein surreales Feeling, wie so eine kleine Oase in der Halle 3 Wüste.
Ja, ich genieße das ja auch eigentlich immer, durch diese leeren Hallen zu gehen. Und ja, als Aussteller oder beziehungsweise als Erklärer hat man natürlich das Privileg, so früh reingehen zu können und diese Eindrücke zu sammeln, wenn man nicht im Stau steht.
Oh, ja.
Der Sonntag, der Donnerstag, das war die reine Katastrophe. Wir hatten eine geplante Anreise von 1,75 Stunden und wir haben nachher über 3,5 gebraucht. Das heißt, der Puffer, wo wir früher rein wollten, der ist verflogen. Das ging sogar so weit. Ich war mit einem Kumpel da, mit Justin, der unsere Einspieler macht. Der hat mit mir Erklärbär bei Heidelberg gemacht. Und er hat mich einfach nachher nur noch an der Messe rausgeschmissen, damit ich reinlaufen konnte und sagen konnte, ja, wir sind hier. Und ich war irgendwie eine 1/4 Stunde vor Messebeginn am Stand. Und dann musst du erstmal deine Gedanken irgendwie sortieren und dann kommen schon quasi die ersten Leute, die Spiele erklärt haben wollen und dein Gehirn ist irgendwie gefühlt komplett gelöscht, weil du die ganze Zeit nur in dem Stau gedacht hast und ich muss jetzt an den Stand und so. Und du kannst dich auf gar nichts mehr einstellen. Du bist halt direkt reingeschmissen worden. Justin kam dann sogar noch zu spät quasi an den Stand. Der kam schon, wo die ganzen Leute alle da waren. So hat der erste Tag für uns im absoluten Stress gestartet. Und anders, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte gedacht, vorher ein Stündchen rumlaufen, dann so relax zum Stand, dann ja. Spiel aufbauen, sich auf das Spielmaterial einstellen und so. Aber ja, am ersten Tag, wir haben lange gebraucht zum Ankommen und bis ich wieder runtergekommen bin.
Kleine Anmerkung, super cool, dass wir Justin auch kennenlernen konnten.
Ja.
Grüße gehen raus.
Absolut, cooler Typ.
Er hat sich auch gefreut. Er gehört ja quasi zum Team und ich sage ja immer, er wird die einzige Person sein, die in jedem Podcast zu hören ist.
Ja, er ist quasi stiller Teilhaber.
Absolut.
Er wird definitiv auch nochmal zu einer richtigen Folge eingeladen werden. Er spielt ja nun mal auch. Und noch eine kleine Anmerkung, Thomas, also ich kann deine Erfahrung nur bestätigen, weil als ich dich das erste Mal im Stand besucht habe, saßt du noch da und hast quasi noch, während du erklärt hast, in den Regeln geblättert. Das fand ich eigentlich auch ein ganz schönes Bild. Aber es hat dir, glaube ich, keiner übel genommen, sondern die Mitspielenden sahen eigentlich genauso aus, als würde es ihnen trotzdem Spaß machen.
Man gibt sich immer Mühe.
Apropos Verkehrschaos, da muss ich auch noch einen bestimmten Shoutout rausgeben an die Kollegen von Noris, denn das Verkehrschaos war ja nicht nur morgens und auf den Straßen vor den Hallen, sondern tatsächlich auch im Parkhaus. Da hat man ja teilweise auch irgendwie eine Stunde lang gestanden, bis die Autos irgendwie rausgekommen sind. Ja. Und am zweiten Tag, am Freitag, da sind wir auf dem Weg nach draußen und sind, weil man das ja häufiger kennt, auch mal, hat man die Leute auch mal reingelassen. Und da haben wir es gemerkt, dass das die Kollegen von Noris waren. Und die waren so glücklich darüber, dass wir sie reingelassen haben, einfach nur aus der Parklücke heraus, dass sie uns direkt ein Spiel geschenkt haben, Paint Date. Also Shoutout an Noris, haben wir gerne gemacht. Das wird jetzt so die grundlegende Gabe, die wir brauchen, wenn wir jemanden reinlassen wollen für die nächsten
Messen. Also unterm Spiel wird man nicht mehr reingelassen, das ist fair. Aber das könnte man jetzt auch taktisch verfolgen. Man muss eben gucken, was man haben will, wo man dann parkt, um zu gucken, wie kriegt man das Spiel nämlich noch, wenn es auch schon ausverkauft ist.
Das klingt nach einer wunderbaren Basis für ein Spiel.
Ja, oh, ja. Mit, ja.
Parkhaus-Chaos oder so, das klingt super.
Cool. Habt ihr noch irgendwie off-topic, bevor wir dann doch nochmal in so Spielerlebnisse und vielleicht Geschoppe und so gehen?
Jedes Jahr habe ich das Gefühl, das Essen wird teurer und schlechter.
Auf der Messe, okay.
Schlechter kann ich gar nicht sagen, teuer fand ich es auch, ja. Wobei ich da tatsächlich einen Shoutout an Daniel und Lisa hier intern geben möchte. Ich habe ihre Pizza probiert oder ihre Pizza-Empfehlung probiert und die fand ich tatsächlich preislich vollkommen in Ordnung. Also da hat eine Pizza die günstigste, glaube ich, 10 gekostet, die teuerste 14. Das ist natürlich immer noch, ist keine Ahnung, 32 Zentimeter Pizza gewesen. Aber ich fand das gerade im Verhältnis zu so manchen anderen Sachen vollkommen angemessen. Ich glaube, ein Döner hat 12 Euro gekostet und das fand ich dann irgendwie schon weird. Aber vielleicht muss ich mich auch an diese neuen Gastropreise gewöhnen.
Ja, ich hätte da noch was komplett off-topiges.
Nice.
ja, man kann ja nicht immer nur Podcasts hören. Und ich bin heute zufällig auf eine KI-Version von Rock- und Metal-Liedern gestoßen. Jetzt denkt man, KI, kacke, ne? Aber es gibt einen User bei YouTube, der Metal-Songs von Linkin Park, Korn, Papa Roach, Slipknot, Before I Forget von Slipknot in Soul-Version verwandelt. Und hört ihr Rock oder Metal? Ist das euer Genre?
Jo,
ja. Alles. Ohne Scheiß. Also ich bin nur drüber gestolpert. Ich habe Before I Forget in der Soul-Version gehört und ich habe gedacht, wie geil ist das bitte? Endlich mal was Positives, was KI macht. Also das war wirklich, das hat in mir wirklich gute Gefühle ausgelöst und kann ich nur jedem mal empfehlen, einfach mal danach googeln, Soul-Version Before I Forget von Slipknot, dann kommt man auch zu den anderen Teilen, ein bisschen sich die Zeit zu vertreiben oder nur nebenbei zu hören. Ich habe das komplett gefeiert. Die Linkin Park-Version in Soul. Selbst wenn das eine oder das andere nicht euer Lieblingsmusikgeschmack trifft, einfach mal reinhören, weil das könnte es dann sein in Kombination.
Machen wir mal. Klingt spannend.
Witzig. Und off-topic.
Absolut.
Okay, danke dafür, Thomas. Dann würde ich vorschlagen, dem einen oder anderen Hörenden ist es vielleicht schon aufgefallen, Lisa ist gar nicht da, aber die war so clever. Ja, die ist beruflich unterwegs, habe ich erfahren.
Wie, die hat noch sowas wie ein Zweitleben. Unverschämtheit.
Sowas soll es geben. Die Arme nach der Messe, also ich wünsche ihr von hier nochmal alles Gute und hoffe, dass es nicht so anstrengend. Aber sie hat sich trotzdem die Mühe gemacht und hat uns einen kleinen Audiobeitrag geschickt mit einem kleinen Feedback. Wir haben es alle noch nicht gehört, darum hören wir da jetzt einfach mal rein.
Hallo, ich wollte euch auch noch mein Messe-Highlight einmal mit auf den Weg geben. Ich kann heute leider nicht mit dabei sein, weil ich schon wieder in Nürnberg bin auf einer Dienstreise. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, doch einmal kurz von meinen Messe-Highlights zu erzählen. Also allgemein ist es auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis gewesen, 4 Tage mal auf der Messe zu sein. Sowohl als Besucher, aber auch als Spieleerklärerin. Also es hat unfassbar viel Spaß gemacht, so viele nette, gut gelaunte Menschen auf einem Haufen zu haben. Also es hat einem unfassbar viel Energie gegeben. Und es war einfach wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Erfahrung. Und dann habe ich auch gerne in Kauf genommen, dass die Tage jetzt ein bisschen anstrengender waren und es jetzt kein klassisches man hat ein entspanntes Wochenende ist. Aber das mal so allgemein. Und wenn ich mir ein Spiel rauspicken würde, was für mich so ein Highlight-Spiel war, dann würde ich Fortunes of Scoundrel Bay nehmen. Es kann sein, dass ich das als Highlight habe, weil es war das letzte Spiel, was wir angespielt und gekauft haben. Aber ich fand es thematisch unfassbar schön. Es hatte eine sehr schöne Aufmachung. Als wir es angespielt haben, hat die Geschichte, die sie da erzählen wollen, irgendwie total viel Sinn gemacht. Also es war alles sehr stimmig. Also von der Thematik her wunderbar ausgedacht, ein Thema, was für dieses Spiel auch sehr gut gepasst hat, also war jetzt nicht so ein austauschbares Thema, fand ich, von der Umsetzung her, einer der Designer hat es uns selber erklärt, das hat das Ganze nochmal viel spannender gemacht und um jetzt gar nicht so genau in das Spiel dann einzusteigen, da können wir mal eine längere Folge sonst auch gerne mal zu machen. Oder ich erzähle auch da mal so gerne, wenn ich das mehrmals gespielt habe, jetzt nur einmal angespielt. Aber das hat mir auf jeden Fall persönlich am besten gefallen. Und ich freue mich auf die vielen Spieleabende, die jetzt kommen mit diesen ganz tollen neuen Spielen und freue mich darüber berichten zu können, um auch zu erfahren, was ihr so davon haltet. Aber genau, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Spielen eurer Spiele und freue mich auf den Austausch. Bis dann!
Ich würde sagen, die längere Regelerklärung überlassen wir dann Daniel, ne?
Die kommt, da machen wir eine extra Folge. Okay.
Ich muss direkt anmerken, Lisa hat das ja mit dem Spiele erklären am Stand zum ersten Mal gemacht. Sie war mit an meinem Stand und sie hat das sehr, sehr toll gemacht. Und ich glaube, es hat ihr auch Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz coole Geschichte.
Das macht auch immer super Spaß, den Leuten immer wieder aufs Neue zu machen. Beim Heidelbeer-Stand hatte man natürlich den Vorteil, jeden Tag konntest du ein anderes Spiel erklären und manchmal auch am Tag 2, 3. Bist dann halt gesprungen, bist dem nicht müde geworden und die Spiele waren auch alle so, dass ich sagen konnte, ja, das war auch tragbar. Also es hing dir nicht direkt aus dem Hals raus, sage ich jetzt mal. Von daher, ich mache das immer wieder gerne und es ist halt ein Riesenspaß, den Leuten dabei zuzusehen, wie sie das Spiel lernen, denen das beizubringen. Das finde ich eine große Bereicherung für mich persönlich einfach. Es macht mir halt einen Riesenspaß.
Ich konnte euch drei ja alle dabei beobachten, wie ihr so ein bisschen was erklärt. Und ich muss sagen, euch drei, die hier sind, im Endeffekt waren es ja vier von uns. Und ich muss sagen, so ein bisschen neidisch war ich dann auch, weil ich manchmal auch mit meiner Zeit nicht so richtig dann was anzufangen hatte und bin dann einfach so ein bisschen rumgeschlendert, was ich jetzt nicht so schlimm finde. Aber ich fand auch diesen, also so Teil des Teams zu sein, auch ganz schön. Also ne, du warst dabei Heidelbeer eingebunden, du warst da an dem Stand, hast da so nochmal so andere Bindung gehabt. Und ich glaube, nächstes Jahr werde ich auch mal gucken, dass ich zumindest mal so ein bisschen arbeite. Ich muss das nicht gleich übertreiben, also nicht 4 Tage vielleicht durch, aber mal so ein paar halbe Tage kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
Da muss ich auch gleich mit einhaken, weil genau das habe ich mir auch vorgestellt, Thomas, so wie du es gerade erklärt hast. Das hätte ich sehr gerne erlebt. Aber ich habe bei Fantasia quasi ein bisschen was anderes erlebt, denn ich hatte wirklich nur das eine Spiel. Ich hatte nur Flow und das alle 4 Tage für 5 Stunden am Stück. Und das ist tatsächlich ein Teach gewesen, der wirklich von quasi 55 Minuten lang durchgetaktet und durchgescriptet war. Also
ihr habt gescriptet, ne? Musst du auch ganz bei so einem Spiel.
Richtig, ja. Richtig. Und ich habe selbst mir Spaß gehabt, weil die Leute konnte ich überzeugen, damit ich zumindest das Feedback, was ich so offen bekommen habe.
Aber kamst du dir vor wie eine KI?
Ja, irgendwie schon. Also ich meine, es war immer ein bisschen anders, ein ganz klein bisschen anders, aber das meiste ist wirklich immer gleich gewesen und die Leute haben halt anders reagiert und das fand ich cool und auf die Leute konnte man eingehen, weil die ein bisschen anders reagiert haben etc. pp. Das fand ich cool, aber ich hätte gerne dieses Wir-Gefühl gehabt, wie du es gerade beschrieben hast bei Heidelberg. Ich hatte tatsächlich 5 Stunden am Stück nur an diesem Tisch gestanden und gesessen, hatte mit keinem anderen interagiert und hatte keine anderen Spieler, die ich irgendwie nochmal mit einbinden konnte oder wie auch immer und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das hätte ich gerne nächstes Jahr ein bisschen anders. Um nichts Schlechtes von Flo oder Fantasia zu sagen, das war jetzt einfach nur der Situation geschuldet. Und Flo hat tatsächlich auch Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt noch Bock auf das Spiel habe, wenn es rauskommt. Eigentlich müsste es mir gefallen, aber was weiß ich.
Ja, du musst dir halt vorstellen, was das dann wohl macht, wenn du es unabhängig von deinem Skript spielen kannst. Weil dann, ja, eigentlich kannst du es ja jetzt erst entdecken.
Ja.
Ich habe es mir mal angeguckt in der morgendlichen Ruhe mal in Halle 3. Es sieht ja wunderschön aus, aber es sind 2 riesige Boards, wo ich mir dachte, okay, das ist, da muss man schon ein bisschen mehr erklären als jetzt an unserem Stand. Wir hatten sehr, sehr einfache Spiele und dadurch hatten wir natürlich auch immer Raum, die Erklärung so ein bisschen anzupassen auf die Leute, die da kommen. Das eine kann man mal ein bisschen lockerer machen, bei den anderen macht man es vielleicht ein bisschen ernster. Das kann man dann wirklich ein bisschen auch auf die Leute zuschneiden. Und man hat dann auch man kann mal vielleicht mal eine Runde selber mitspielen, mal erklärt man aber auch an 3 Tischen gleichzeitig, weil die Spiele schnell erklärt sind, muss man immer gucken. mit kleineren Spielen hatten wir obendrein die Besonderheit, dass die Leute morgens erstmal einen Bogen bei uns gemacht haben. Die Leute kamen bei uns erst so mittags rein. Wir waren in Halle 5, relativ zentrale Halle. Die Leute kommen von außen nach innen, das heißt sowieso schon später. Und morgens wollen die Leute dann eher große Sachen spielen. Und ab mittags waren bei uns dann aber die Stände voll. Auf der anderen Seite habe ich es noch nie erlebt, dass die Leute am Sonntag so lange geblieben sind. Sonntag 17 Uhr noch ein komplett voller Stand, das kannte ich noch nicht. Normalerweise sind dann so 2-3 hartgesottene Gruppen vielleicht noch irgendwo am Tisch, aber dass wirklich der gesamte Stand noch so bestückt ist überall, das habe ich noch nicht so erlebt. Das war auch mal ganz neu, war auch ganz spannend.
Ja, das ging bei uns tatsächlich auch bis 18 Uhr am Sonntag bei einem Spiel wie Flow. Da kamen dann auch die Kollegen, die auch selbst Aussteller sind, in dem Moment von Taiwanese Board Game Design und wollten das Spiel auch immer erklärt haben. Klar, du hast ja auch dann irgendwie, wenn du schon mal da bist und auch von so weit hergekommen bist, willst du auch die Zeit irgendwie noch nutzen. Und dann müssen diese letzten Stunden dann auch irgendwie herhalten.
Wie viele Spiele habt ihr denn so gekauft?
Das ist mir peinlich.
Ja.
Du bist auch gar
also
nicht
eskaliert. Also wenn ich anfange, Jahr, ne? Vielleicht unterbietet ihr alle und dann ist es nicht mehr peinlich.
Ich glaube nicht. Hau mal raus.
Also ich habe 30 Spiele und 3 Erweiterungen gekauft.
Okay, ich bin überhaupt nicht peinlich berührt mehr. Und okay, am Donnerstag hatte ich richtig Bock und habe wirklich, also ich habe eigentlich hauptsächlich am Donnerstag gekauft und ich habe insgesamt 17 Spiele gekauft.
Okay. Ich muss aber sagen, ich bin ja der Typ, ich sag ja, habe ja auch vorher gesagt, um den Hype mache ich immer einen großen Bogen und ich kaufe immer 2 oder 3 Jahre später. Und das habe ich auch dieses Jahr gemacht. Das heißt, von diesen 33 Spielen sind nur 5 Neuheiten tatsächlich aus diesem Jahr gewesen.
Ja, das ist jetzt ja natürlich auch schwierig. Nee, bei mir sind, glaube ich, alles in Anführungsstrichen Neuheiten.
Ja, siehst du.
Also vielleicht eine Neuauflage oder auch eben einen Titel, der in anderen Sprachen schon mal erschienen ist. Aber eigentlich sind das alles Messeneuheiten. Und Thema Hype und Geheimtipps, da müssen wir später auch auf jeden Fall nochmal drüber reden.
Aber klar.
Ich habe gerade nachgezählt, es müssten 17 Spiele sein und die meisten davon sind Neuheiten. Da sind ein paar alte Sachen dabei, aber nein, tatsächlich die allermeiste davon sind Neuheiten.
Dann mache ich tatsächlich den Limbo-Meister hier. Bei mir sind es 6 Spiele, 2 Erweiterungen,
alles Neuheiten.
Also da
muss man schon fragen, ob sich das eigentlich für einen Podcast reicht, ne? Also Dennis.
Nein. Natürlich.
Aber Daniel.
Natürlich reicht das. Was meinst du, wie lange ich über die Spiele reden kann?
Daniel, ganz kurze Zwischenfrage. Sind das denn deine Spiele oder hat Lisa die mitgekauft? Habt ihr so einen gemeinsamen Stapel?
Ja, das ist natürlich der gemeinsame Stapel. Deswegen zählt das irgendwie nicht mit den 17
also
Spielen
pro Person. Also ist es auch noch weniger.
Genau. Also ich habe eher so die 10 Expertenspiele und sie die 7 Partyspiele und dann balanciert das irgendwie aus.
Perfekt. Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, die 3 Spiele, die ich auch in unserer Vorschau genannt hatte, also Little Soldiers, Lightspeed Arena und Bubakiki, habe ich mir alle mitgenommen. Bei Bubakiki zum Beispiel bin ich irgendwann mit meiner Vorbestellung hingegangen und stand da so ein bisschen irritiert am Stand, weil ich habe es nirgendwo gesehen und habe dann irgendwann fast so ein bisschen schüchtern nachgefragt, ob ich denn hier richtig bin oder es vielleicht gar nicht angekommen ist und ich es einfach noch nicht mitgekriegt habe. Aber nee, es war tatsächlich einfach schon komplett ausverkauft. Das hätte ich nicht erwartet, aber das hat scheinbar irgendwie doch so eine kleine Zielgruppe gehabt. Konnte ich aber noch nicht spielen.
Hatte auch eine kleine Hypewelle mitgekriegt. Das wurde ein paar Mal erwähnt schon und das wundert mich nicht. Es waren sowieso relativ viele Sachen relativ schnell ausverkauft. Korea Board Games zum Beispiel, die waren praktischerweise am Stand schräg gegenüber, deswegen konnte ich das ganz gut verfolgen. Die waren am Donnerstag komplett leer gekauft. Die hatten noch, glaube ich, 20 Exemplare von einem Spiel übrig und alle anderen 8-9 Spiele komplett vergriffen. Krass. Und Titel, die ich vorher alle noch nicht gehört habe. Hm. Richtig krass.
Manche Stände hatten halt Glück, ne? Also Boardgame Raccoon hatte auch das Glück, ihr Deep Space Dine sehr gut an den Mann zu bringen, so dass sie eigentlich eine optimistische Menge mit auf die Messe genommen haben und sind dann nochmal zurückgefahren, weil die lassen komplett in Deutschland produzieren. Das heißt, das Zeug ist nicht vorverpackt, wenn es kommt. Das heißt, die mussten nochmal nach Hause zurückfahren und nochmal anfangen zu packen, weil sie gedacht haben, sie haben schon optimistisch gepackt. Und ist ja eigentlich gut, ne? Muss man sagen. Voll. Ist ein bisschen schlaflose Nacht, ne? Wenn du anstatt zu schlafen dann nach Hause fahren musst und nochmal neue Spiele packen musst. Aber eigentlich ist es positiv, aber macht die Messe natürlich nicht weniger stressig, ne? Aber ich finde es super gut für so einen kleinen Verlag, dass die so einen Absatz finden. Freut mich total.
Auf jeden Fall.
Ich gehe auch dazu. Wir haben uns auch Deep Space Nine geholt. Natürlich, nach der coolen Erklärung, die wir da von ihm geliefert bekommen haben. Von daher, ich habe es noch nicht spielen können, aber ich kann es nicht erwarten.
Ich habe es eben angespielt. Einfach, ich wollte eigentlich was darüber erzählen, hab's aber dann nicht geschafft, wirklich weit zu kommen, außer diese die Regel zu lesen und ein bisschen anzuspielen. Ist ganz cool. Also, ich werde später darüber nochmal was erzählen. Was wir aber gespielt haben von der Messe schon, ist ein Weg nach Hause, A Way Back Home. Das haben wir tatsächlich jetzt schon einige Male gespielt, sogar gerade eben nochmal mit meiner Tochter und meiner Frau. Ich habe das gespielt und auch mit Justin abends im Hotel. Und so simpel das Spiel halt ist, so simpel es einfach ist, drei Kristalle aus seinem Sack zu ziehen und sich dann zu entscheiden, auf welchen Track lege ich den, weil die Tracks geben immer erst Minuspunkte und erst später Pluspunkte. Und wenn du dann zu viele rausziehst, geben sie auch wieder Minuspunkte. Und du musst halt einen auf den Track legen oder zwei und einen in die Mitte. Oder anstatt zu legen, ziehst du die Farben aus der Mitte. Dann gibt's noch auf dem anderen Plan so Spezialcharaktere, die dann die Ziehregeln ein bisschen ändern. Und das war's. Das ist das ganze Spiel. Und du denkst so, auch als ich diese Kickstarter-Beschreibung gesehen habe, ich gedacht, nee, das braucht man ja eigentlich nicht. Aber ich habe es dann am Stand gespielt und habe gedacht, ja doch, eigentlich schon, weil das kannst du einfach mit jedem spielen, bei jedem Spieletreff und so. Also, mir hat's gefallen, jetzt schon ein paar Mal gespielt und ich muss sagen, es ist tatsächlich nicht langweilig, weil dieses bisschen Entscheidung, was du hast, ist interessant, bleibt interessant, zumindest am Anfang. Und da es ja auch nur maximal 20 Minuten geht, eher eine Viertelstunde, trägt das auf jeden Fall über die Zeit. Aber genug von dem Spiel.
Cool, ich habe von den anderen Neuheiten Lightspeed Arena konnte ich schon jetzt ein paar Mal ausprobieren mit Daniel und Lisa und auch Little Soldier. Einmal habe ich es mir auf der Messe erklären lassen und dann habe ich später mit Daniel nochmal eine Partie gespielt. Genau, Lightspeed Arena ist genauso, wie ich es mir erhofft habe. Total fantastisch, genau das, was ich wollte. Darum, Thomas, ne, du, wir sind da, glaube ich, auf einer Wellenlänge. Und darum an dich, lieber Dennis, nochmal vielen, vielen Dank, weil Dennis hat sich die Mühe gemacht, da er ja auch ein bisschen früher rein durfte, mir die letzte Spielmatte zu ergattern, die es dann doch noch gab. Also ich feiere es ein bisschen. Vielen Dank. Genau, es waren eben, da war tatsächlich nur für Vorbesteller da, aber die, die eben bis Samstagabend nicht abgeholt wurden, gingen dann in den freien Verkauf und Dennis hat mir die letzte ergattert. Danke.
Bitte, bitte.
Und wie ihr alle wisst, ich liebe Spielmatten. Nein, in diesem Fall finde ich sie einfach tatsächlich sinnvoll. Genau, Little Soldier. Also ich muss sagen, in meinem Ersteindruck bin ich eher enttäuscht aus diversen Gründen. Die Regeln sind
ganz... Du hast verloren.
Genau, das ist der Hauptgrund. Das Spiel ist schon wieder ausgezogen, weil ich kann es scheinbar nicht. Nee, gar nicht. Ich finde die Prämisse nach wie vor richtig lustig, dass man, wie gesagt, auf so einem chaotischen Tisch einfach nicht aufräumt und dann seine kleinen Minisoldaten dahinstellt und mit quasi Spielzeugmaterialien sich da ein bisschen bekriegt. Total cool. Mir wurde es auf der Messe erklärt und ich dachte schon, irgendwie ist diese Regel erklären aber nicht so gut, ne? Also die macht hier sehr Sachen schwammig, ist sich nicht sicher, sagt so, nee, das kann man so und so machen, hat dann auch tatsächlich, was ich nachgelesen habe, so ein paar Sachen falsch erklärt, hat dann auch gesagt, nee, das braucht ihr alles noch nicht, das lassen wir alles weg und das lassen wir weg. Und da haben wir das, also ich habe das mit irgendeinem mir fremden Menschen gespielt und wir haben uns beide so ein bisschen skeptisch angeguckt und dachten, nee, das reicht jetzt irgendwie auch, ne? Wir wissen gar nicht so richtig, was hier passiert und wir haben aber so eine Idee gekriegt, nach, ja, okay, gut. Und dann dachte ich, komm, Daniel, wir spielen das nochmal. Ich gucke mal in die Regeln, so schwer kann es ja nicht sein. Ich weiß ja im Grunde, wie es geht. Ich habe mich wirklich ein bisschen durch diese Regel gemüht und das liegt nicht nur an der Uhrzeit und an nach drei Messetagen, sondern sie waren halt auch schon schlecht geschrieben. Mit auch einfach definitiven Fehlern drin. Also es wird zum Beispiel von Lebenspunkten oder von Leben geredet, aber daneben ist das Zeichen für Verteidigung. Und so eine obvious Fehler, wo man dann aber in dem Moment, wenn die Regeln eh schon so komisch strukturiert sind, sich nicht sicher ist, was meinen sie denn jetzt? Oder ist es vielleicht doch so gedacht, weil dann vielleicht das einfach nur eine andere Bedingung ist, die mir gar nicht klar war. Und diese Einstiegsversion, mit der man eben anfangen soll, ist aber scheinbar so runtergebrochen, dass ich das Gefühl habe, das Spiel kommt überhaupt nicht zu seiner Entfaltung, was es vielleicht eigentlich kann. Also es gibt quasi so eine Art Tutorial-Regelwerk, da spielt jeder mit zwei Minisoldaten und einem General. Man spielt das über drei Runden, das heißt, man hat dann 1+2+3 Aktivierungen. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel und würfelt so ein bisschen. Und wie ihr wisst, würfeln kann ich halt auch nicht. Und das hat auch dazu geführt, dass ich es wirklich nicht schaffe, zwei Lebenspunkte mit 5W6ern, die ich so oft, also die ich dreimal nachwürfeln kann, nicht hinzukriegen, diese Schaden zu verursachen. Das will ich aber dem Spiel nicht ankreiden. Das wusste ich ja nun mal vorher. Aber ich glaube, man muss dieses Spiel einfach wirklich direkt mit allen Modulen, die es quasi gibt. Also da kommen, glaube ich, noch 6 weitere Regelsets dazu und die muss man, glaube ich, direkt rein, nicht schmeißen. Und dann das Ganze vielleicht auch noch zusätzlich ein bisschen Hausregeln dahin, worauf man Bock hat. Also ich fand es zu kurz, ich fand es zu wenig, ich fand es einfach zu dünn. Und das kann man aber natürlich machen, aber da kann ich noch nichts zu sagen. Also mein Ersteindruck ist erstmal, dass ich dachte, schade. Verschenktes Potenzial.
Ist ja wirklich schade. Hört sich ja an wie so ein Light-Tabletop irgendwie. Genau. Also ja. Von der Prämisse her hört sich gut an, aber dann, weiß ich nicht, kann man ja schon fast einen Haken dahinter machen oder es irgendwann mal mitspielen irgendwo.
Also sehr, sehr light, genau. Das war genau das Problem in dieser Einstiegsszenario. Denn du hattest einfach keine Agenda. Du konntest genau eine Sache machen. Du konntest dich einmal bewegen und einmal schießen. Und das hat die Sache jetzt nicht sonderlich spannend gemacht. Da hat einfach derjenige gewonnen, der angefangen hat. Genau. Das war in dem Moment zwar ich. Und deswegen habe ich gewonnen. Aber du konntest jetzt irgendwie nicht die Chance, da irgendwie wieder ranzukommen. Das war komisch strukturiert.
Und du brauchtest trotzdem Maßband? Oder sowas?
Dieses Maßband, also der Schnürsenkel ist eben dafür da, um einfach so ein paar, also es geht gar nicht so, sobald du eine Sichtlinie hast, das finde ich eine ganz schöne Regel, sobald man quasi von dem einen Kopf der Miniatur den anderen Kopf sehen kann, zählt das als Sichtlinie. Das finde ich eine total schöne Regelung, weil man mit den Höhen ein bisschen spielen kann. Und dieses Maßband ist eigentlich nur dafür da, für spezielle Treffer. So, also du bist in so einer Trefferzone vielleicht drin oder eben auch, wie oft darf ich nachwürfeln? Wenn du halt näher dran bist, darfst du einfach öfter nachwürfeln. Also relativ simple Regeln und auch da sollte man, das steht aber leider auch nicht so explizit in der Anleitung, man sollte das einfach so ein bisschen, keine Ahnung, mit 2 geschlossenen Augen messen, weil das ja wirklich so ein bisschen so ein Fun-Spiel sein soll. Wenn man jetzt anfängt und auch diese Schnur halt so haargenau anzulegen, finde ich, nimmt das halt den kompletten Flow wieder aus dem Spiel heraus, was es ist. Aber das neigt ja trotzdem dazu.
Ich finde generell, dass solche Maßbänder und so, das ist was, wo für die ernsthaften Tabletops und das ist was, was mich direkt von dem Spiel abgeschreckt hat. Ich bin dann lieber einfach ein Grid auf dem Board oder so und dann hast du mit Kästchen relativ einfache, präzise Regeln, mit denen du arbeiten kannst und dann geht das ruckzuck. Macht vielleicht aber auch in dem Fall ein bisschen das Feeling voll. So ein bisschen kaputt, gebe ich offen zu.
Das will es ja gar nicht sein. Und ich finde halt, auch wenn ich mich einfach nur, keine Ahnung, einmal hier um die Ecke der Marmeladenglases, warte, das funktioniert irgendwie nicht, um die Ecke der Cornflakes-Schachtel stellen will und einfach nur die kurze Seite gehe und einfach 3 Zentimeter weiter gehe, dafür lege ich ja kein Maßband an. Das ist ja wirklich nur zum, im Notfall hat man irgendwas, womit man was überprüfen kann. Aber ich finde gerade dieses Spiel, da muss man ganz viel 5 gerade sein lassen. Weißt du, sonst macht man sich da unnötig Stress. Natürlich weiß ich, kenne ich uns, dass wir anfangen, richtig kompetitiv zu werden und sagen, nee, hier, aber pass auf. So, ne, das geht so nicht, Freundchen. Warte, ich messe nochmal nach. Und dann siehst du, guck, da, 2 Millimeter, habe ich's doch gewusst. So, klar kann das passieren. Und dann hast du halt einen Maßstab dabei, ein Maßband dabei, passt. Das Material ist alles cool, passt, ist alles okay. Aber lass uns das noch ein paar Mal spielen mit den richtigen Regeln. Mein Problem ist momentan,
mit den vollen Regeln,
genau. Und ich habe momentan einfach überhaupt keinen Bock, die zu lesen, weil die halt beim ersten Mal schon keinen Spaß gemacht haben. Aber mache ich nochmal. Wie ging's denn euch mit euren Titeln?
Ich bin ja jemand, der sich auf der Messe eigentlich kaum Spiele erklären lässt. Ich habe da einmal eine richtig, richtig schlechte Erfahrung gemacht und habe das Unhöflichste getan, was man so tun kann. Ich bin nach circa 3 Minuten in der Erklärung aufgestanden und gegangen. Ich habe das Spiel direkt da gekauft, weil es mich interessiert hat. Aber ich wusste genau, diese Erklärung, da lerne ich das Spiel nicht draus. Die Person, die mir das Spiel gerade erklärt hat, hatte noch nie ein Brettspiel in der Hand und hat keine Ahnung, von was sie gerade redet. Und ich dachte, bevor ich jetzt hier eine halbe, dreiviertel, eine Stunde meiner kostbaren Messezeit verliere an eine Person, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, da kaufe ich es mir lieber und erkläre es mir lieber selbst. Ich nehme mir nicht viel Zeit für die Messe, für mich, sondern ich bin dann lieber am Stand und dann lasse ich mir relativ wenig erklären. Dieses Jahr habe ich eine Ausnahme gemacht. Mein guter Freund Nils war nämlich an einem kleinen, sehr sympathischen Stand. Das war so ein Ein-Mann-Unternehmen, quasi ein Brite, der das mit seiner Frau zusammen gemacht hat bei Blue Donut Games. Und da habe ich mir Horror in the Library erklären lassen. das ist ein kompetitives Rennen, da müssen wir quasi aus einer Bibliothek entkommen, da passieren übernatürliche Dinge und wir versuchen uns gegenseitig Beinchen zu stellen, Geheimnisse abzujagen und daraus zu entkommen. Und das ist unglaublich niedlich. Das ist sehr detailliert, total niedliche Anspielungen und Details und so da drin. Richtig, richtig schön gemacht. Da hatten wir sehr viel Spaß mit. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, finde ich spannend und auch voll schön, dass du das gekauft hast, weil da möchte ich noch mehr zu wissen irgendwann.
Wirst du. Keine Sorge, da werde ich sicherlich noch mal ausführlich drüber reden.
Ja, ich habe noch eine Sache, war tatsächlich bei uns am Stand. Ich will auch gar nicht lange drüber reden. Über die Autorin kann man denken, was man will. Darum geht's jetzt gar nicht. Wir hatten ja Codenames Harry Potter bei uns. Und das, was ich gedacht habe, war, es ist einfach ein Codenames mit Harry Potter begriffen. Aber tatsächlich haben die da Spielmechaniken reingebracht, ne? Und gar nicht mal so unkomplizierte, sage ich jetzt mal, ne? Jedes Haus hat seine eigenen Spielregeln quasi, womit du arbeiten kannst. Ein Haus funktioniert so Minesweeper-mäßig, dass du weißt, okay, wenn ich einen Begriff gefunden habe, sind welche daneben. Aber ein anderes Haus, das hat Blumen auf dem Feld verteilt. Wenn ich die finde, ziehe ich eine Karte und habe noch mehr Spezialfähigkeiten. Das hat mich schon irgendwie gedacht, okay, war schon nett. Also vor allen Dingen, ich habe ja keine Ahnung, ne? Dann steht da irgendein Name und ich denke, ja, da steht halt ein Name. Ich keine Ahnung, wie ich den beschreiben soll. Und da ist das Spiel halt eine Kreuzung aus Codenames und Codenames Pictures. Und du kannst halt jede Karte umdrehen und wenn dann da ein Charaktername steht, drehst du um und dann siehst du den Charakter einfach. Und selbst wenn du keinen blassen Schimmer hast, wer diese Person ist, als Nicht-Harry Potter-Kenner, hast du dann die Möglichkeit zu sagen, okay, lange Haare 2, was weiß ich. Ne? Und dann kannst du immer noch jemanden beschreiben, wo du überhaupt gar keinen Bezug dazu hast. Interessanterweise sagen die Regeln, entweder du spielst mit Wörtern oder mit Bildern, was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber wahrscheinlich haben die das eher aus der Warte geschrieben, weil die davon ausgehen, jemand, der nicht Harry Potter kennt, der wird das eh nicht kaufen. Und so ist es. Aber ich, das Einzige, um das jetzt abzuschließen, was ich interessant fand, war, es ist nicht nur so einfach, wir legen Lizenz drüber und ein paar Begriffe rein, sondern die haben tatsächlich Spielmechaniken da reingepackt. Und das fand ich interessant. Vor allen Dingen hat jedes Haus 2 verschiedene Spielmechaniken. Fand ich interessant. Okay. Mhm. So viel dazu.
Ich brauche wahrscheinlich noch einen Grund, es wieder zu verkaufen, ne? Also, brauche neue Mechaniken, wie du schon gesagt hast, um das Spiel nochmal neu an den Mann zu bringen.
Meinst du? Ich glaube, das Harry Potter-Thema reicht schon, um eine Zielgruppe anzusprechen.
Hätte ich jetzt auch gedacht, aber sie haben sich tatsächlich Gedanken gemacht. So, Haken dran.
Ja.
So, dann bringe ich mal auch was rein. Und zwar habe ich einen der Hype-Titel gespielt, und zwar Bohemians. Und ich war mir relativ sicher, ich möchte es haben. Ist ein Deckbuilding-Spiel, das mag ich. Ne? Also Thomas, wir sind da ja auf einer Wellenlänge, was Deckbuilding betrifft. Und ich hatte auch das Gefühl, dass dieses Theme richtig gut implementiert wird. Und warum nicht? Was soll da schief gehen? So, es war ja, wie gesagt, ein Hype-Titel. Es waren auch verdammt viele Leute da, die es spielen wollten. Und als endlich einen Tisch hatten und kamen natürlich zwei weitere Leute dazu, mit denen man vorher nicht gesprochen hat, die man nicht kennt. Und man hat dieses Spiel gespielt. Eine verkürzte Version, man weiß, wie es funktioniert, also das passt. Aber es kam überhaupt keine Stimmung auf. Das heißt, du hast deine Mechaniken runtergerattert und hast verstanden, wie es geht, aber es war jetzt irgendwie, naja, du zählst halt, wie viele Matches du hast auf diesen Karten in deiner Auslage. Die haben jetzt so semi funktioniert, wie ich finde, oder zumindest thematisch funktioniert. Aber das ganze Spiel, und das haben wir alle vier danach gesagt, war langweilig, weil du eigentlich über deinen Tag philosophieren und erzählen sollst. Du musstest eigentlich irgendwie sehr viel künstlerischer und erzählerischer machen. Und das hat aber keiner von uns gemacht, weil wir jetzt ja auch nicht in der Lage waren oder wir wollten einfach nur das Spiel spielen und die Panik verstehen und sowas alles. Für die Messe war das ja auch okay so. Aber es hat halt auch irgendwie diesen Flair dann einfach überhaupt nicht rübergebracht. Und da denke ich mir, okay, das ist vielleicht dann doch nicht mein Spiel, wenn du irgendwie gucken musst, dass du Leute am Tisch hast, die dann auch über ihren Tag philosophieren und erzählen wollen, wie sie halt ihren Charakter spielen. Und deswegen war ich ein wenig enttäuscht von Bohemians, hab's auch dementsprechend nicht geholt und sehe jetzt auch nicht, dass ich das unbedingt nochmal, auch wenn es im Angebot ist, irgendwo holen muss.
Genau für so eine Erfahrung ist die Messe doch da.
Ganz genau.
Ja.
ne? Um die Erfahrung einfach zu machen. Und ist zwar blöd, man denkt zwar am Anfang vielleicht, ja blöd, jetzt habe ich meine Zeit verschwendet, aber eigentlich ist die gar nicht verschwendet. Du hast eine Erfahrung gemacht, du weißt, dass du das Spiel nicht brauchst, du brauchst ihm nicht hinterherzulaufen und dann ist doch alles gut. Dann war es halt, das ist immer so ein Mindset, glaube ich, was man manchmal einfach falsch hat, wenn man so eine eher schlechte Erfahrung auf der Messe hat. Wenn man es positiv darüber denkt oder positiv auslegt, ist auch das keine verschwendete Zeit, weißt
du. Thomas, du bist heute einfach unser weiser Mann. Danke.
Ja. Ich wollte einfach nee, also hast du völlig recht, Thomas. Verschwendet war die Zeit nicht. Ich fand es auch echt gut, dass ich das herausgefunden habe. Und weil du, Dennis, das vorhin angesprochen hattest mit, du musst halt jemanden haben, der es auch gut erklärt, ne? Der es irgendwie rüberbringt. Wir hatten einige Spiele, wie im Beitrag von Lisa zu hören, mit Scoundrel Bay, wo das einfach von dem Spieldesigner selbst erklärt wurde und du hast dann ein ganz anderes Feeling, wenn der das erklärt, weil er genauer sagt, ey, was ich dabei gedacht habe, wo das Thema herkommt, etc. pp. Das war halt richtig cool. Und dann haben wir auch Deckers gespielt. Ein anderer Titel, der höher auf der Liste war, auch bei einigen Leuten, ebenfalls ein Deckbuilding-Spiel, aber eher auf Expertenniveau schon, glaube ich. Also das war schon recht hoch zumindest, weil du einfach sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten hast, wenn du kooperativ spielst. Wir haben zu viert gespielt. Die Anleitung war semi-gut und sie war auch unmotiviert, weil es darum ging, irgendwie die Leute mal zu unterstützen oder sowas, eben weil es diesen großen Raum an Möglichkeiten und Handlungen gab. Aber im Endeffekt hast du, wenn wir zu viert gespielt, jeder von uns hätte seine drei Züge, die er in der ersten Phase hat, hintereinander machen können. Wir hätten zwischendurch wechseln können, wir hätten 2-1-1-2, wer auch immer spielen können. Also du hast extrem viele Möglichkeiten, Sachen zu bauen, mit diesen Farben hin und her zu spielen. Und das ist an sich für das Spiel gesehen cool. War schade für die Erklärung, weil sie uns überhaupt nicht an die Hand genommen hat, irgendwie da zu helfen. Und dementsprechend hat das Spiel einfach lange gedauert, weil wir planlos überlegt haben, was wir eigentlich machen können. Aber vielleicht kurz zum Spiel. Mir hat's gefallen, weil du als Hacker eben versuchst, die Server vor den bösen Viren, sage ich jetzt mal, zu reinigen und hast viele Handkarten, 15 Handkarten, 5 Spielzimmer. Du kannst jederzeit über den Markt wechseln, du kannst jederzeit irgendwelche Sachen bauen. Hat Spaß gemacht, mir zumindest, Lisa nicht so. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, es zu holen, aber das halte ich auf jeden Fall im Hinterkopf, weil mir persönlich hat es Spaß gemacht und ich glaube, wir kriegen das auch nochmal in anderer Konstellation auf den Tisch.
Na cool. Das wollte ich mir eigentlich auch mal angucken. Deckbau ist auch eine Mechanik, die ich sehr, sehr gerne mag und ich bin bei diesem Cyberpunk, Science-Fiction-Thema immer so ein bisschen zwiegespalten. Das liegt ein bisschen daran, weil ich mal den Versuch gemacht habe, Android Netrunner zu lernen und einfach wirklich gescheitert bin an diesem furchtbaren Spiel. Ich hab grad
gedacht, dass du mal Hacker werden wolltest und hast irgendwie versucht.
Nee, das, nein. Aber Android Netrunner hat mich so ein bisschen, bei dem Thema bin ich immer ein bisschen vorsichtig, die neigen dazu, überkompliziert zu werden. Und kompliziert aufgrund einfach nur der Komplexität halber zu werden. Freut mich, wenn das dieses Spiel anders macht. Bin ich sehr neugierig mal drauf.
Dann habe ich jemanden gefunden, mit dem ich spielen kann.
Wir waren an einem Stand, ich kenne den Verlag jetzt gar nicht, aber da haben wir ein Spiel gespielt, was mit Sicherheit nicht geplaytestet wurde, weil es heißt, wir haben dieses Spiel überhaupt nicht geplaytestet. So, das ist wirklich stark. Der Name von dem Spiel. Allein das ist schon eigentlich geil. Und ich lese jetzt mal den ersten Satz der Regel vor, um vielleicht einzusteigen, damit man so das Mindset bekommt, was das Spiel ist. Okay, pass auf. Der erste Satz ist, das Ziel des Spieles ist es zu gewinnen. Wenn du verlierst, hast du nicht gewonnen und bist aus dem Spiel raus. Wenn alle außer dir verloren haben, hast du gewonnen. Das ist das Spiel.
Klingt logisch soweit.
Ja. Also ich fand es auch total logisch. Auf jeden Fall spielst du einfach, also du kriegst 2 Karten oder 3 Karten auf die Hand, davon spielst du eine. Und da stehen halt einfach Anweisungen drauf, die du machen kannst. Zum Beispiel, spiele diese Karte vor dir aus, wenn du 4 Bomben vor dir liegen hast, oder wenn du 3 Bomben vor dir liegen hast, hast du gewonnen. Und dann, wenn du das erste Mal spielst, denkst du, hey, wo krieg ich jetzt Bomben her? Es gibt halt einfach Karten, da steht einfach drauf, dass das Bomben sind. Oder es gibt eine Karte, die draufsteht, wenn du die spielst, hast du verloren. Jemand anderes kann dich zwingen, Karten spielen zu lassen mit einer anderen Karte. Ist so ein wildes Hin und Her. Ich hatte eine Karte, dass ich jedes Mal sagen muss, Comic Sans MS ist super, bevor ich spielen musste. Und ich mag diese Schrift wirklich. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der sie mag. Wahrscheinlich jeder, der irgendwie so Design studiert hat, hasst diese Schrift. Ich mag sie.
Nee, das hat nichts damit zu tun. Da reicht, wenn man Geschmack hat.
Was reicht dann?
Man muss keine Grafikdesign oder irgendwas studiert haben. Es reicht, wenn man Geschmack hat.
Ach so. Ja, okay. Offiziell, ich habe keinen Geschmack. Das
ist schön, wenn man Witze erklären muss. Also.
Nein, es war akustisch. Du hattest ein Leck da drin. Es kam akustisch nicht an.
Ja.
Genau.
Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Wir haben dieses Spiel gespielt. Ich hatte Spaß. Ich hätte fast gewonnen. Oder ich habe gewonnen, aber ich hätte auch fast gewonnen, einfach nur, weil ich Karten auf meinem Kopf gestapelt habe. Und allein das war es schon wert. Ich bin aufgestanden von dem Spiel und habe gedacht, nee, ist ja eigentlich Quatsch, brauchst du nicht. Vielleicht kennt ihr das.
Ja.
Und irgendwann denkst du, na vielleicht doch, das war eigentlich schon cool. Das war eigentlich eine coole Erfahrung. Wir haben das nur zu zweit gespielt. Und dann fährst du irgendwann nach Hause und denkst dir, warum hast du das nicht gekauft? Ja, und so ist das bei dem Spiel. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Das ist einfach ein Spiel, was mir Spaß gemacht hat. Es hat keinerlei Spielmechaniken. Man spielt es einfach runter und macht genau das, was auf den Karten steht, weil sonst gibt es eigentlich keine Regeln.
Es klingt total wie Flux.
Es ist, ja, genau, aber Flux ist mechanischer.
Ja, ja.
Du hast von dem Spiel ja an dem Abend auch schon erzählt. Da haben wir uns nämlich alle in unserem Team zum Essen getroffen. Und da habe ich gedacht, es klingt halt so ein bisschen wie, ich habe fertig, nur ein anderes. Und genau das, was du gerade aber auch beschreibst, für diesen Abend wäre das doch einfach perfekt gewesen. Wir haben stattdessen dann später noch was anderes gespielt. Da reden wir vielleicht zum Abschluss nochmal drüber.
Oh ja. Das war eine Hands-on-Experience.
Ja. Naja, das war genau das. Lieber Sven, Grüße gehen raus. Es wurde mir empfohlen. Ich dachte, das ist das perfekte Spiel, was wir auf jeden Fall heute Abend mal kurz auf den Tisch bringen können. Aber ich glaube, Thomas, dein Spiel, wir haben es nicht getestet. Wie heißt es?
Wir haben es nicht geplaytestet oder
wir
so.
Haben dieses Spiel überhaupt nicht getestet.
Danke. Ich glaube, das wäre besser gewesen an diesem Abend.
Ja, also ich wahrscheinlich. Ja,
vielleicht schon. Wissen wir nicht.
Meine Hand hätte sich jedenfalls gefreut.
Ja.
Vielleicht wäre was ganz Schlimmes für deine Hand drin gewesen.
Hartes Hand-Yoga war das.
Mhm.
Habt ihr noch was?
Ich habe noch ein Spiel, über das ich gerne reden möchte, weil es eigentlich mein geheimes Messe-Highlight. Und zwar möchte ich reden über FlickQuest Rise of Heroes. Ein Schnipsspiel und auch, ich mag ja so Geschicklichkeitsdinger, aber ich habe ehrlich gesagt noch kein Schnipsspiel gefunden, was ich so richtig gut finde. Weil irgendwie funktionieren die für mich alle nicht. Dann ist mir das Schnipsen zu wenig, weil man das alles verbessern kann und dann geht es gar nicht mehr ums Schnipsen oder das Schnipsen ist viel zu viel. Oder also irgendwie war das für mich immer noch nicht rund. Und in FlickQuest Rise of Heroes sind halt mehrere Sachen, die mich irgendwie ein bisschen positiv antriggern. Wir haben so ein Mittelalter-Setting, so ein bisschen Mittelalter-Fantasy-Setting. Man spielt einen Helden oder eine Heldin mit verschiedenen Fähigkeiten. Und allein das finde ich ja schon lustig, dass man einfach mit seinem kleinen Schnipsstein andere Möglichkeiten hat. Und dazu ist es auch noch eine Kampagne. Also man spielt das durch und das ist aber einfach super simpel. Man hat wieder mal eine Playmat, war es, glaube ich, ja, wäre so logisch. Und da drauf sind quasi verschiedene Gebiete und wir schnipsen unsere Helden aber jedes Mal aus unserem Eckenbereich. Also wir spielen nicht da weiter, wo wir liegen geblieben sind. Allein das finde ich so gut, weil wenn du dich einmal in so eine blöde Situation geschnipst hättest und hinter irgendeinem Stein liegst oder irgendwas, dann musst du ja wieder 3 Züge aufwenden, nur um dich da rauszuschnipsen. Das ist total frustrierend. Und hier fängst du halt einfach immer wieder aus deinen Startpositionen an, musst dann einfach Gegner besiegen und hast einfach so eine Aufgabe, die diese Kampagne macht. Und nachdem jeder einmal dran war, das können wir in beliebiger Reihenfolge machen, decken wir ein neues Ereignis auf, gucken, was passiert, gucken, was passiert, wenn wir das nicht erfüllen, gucken, was passiert, wenn wir das erfüllen. Super simpel, hat aber total Spaß gemacht, oder? Daniel und Lisa haben es mitgespielt, Lisa kann leider nichts dazu sagen.
Sie würde sagen, es hätte super Spaß gemacht, auch wenn sie erbärmlich geschnipst hat.
Aber selbst das war ja lustig, weil man kann mit erbärmlich Schnipsen auch gewinnen, weil man auch Gegner von der Playmat runterschnipst und dann sind die sozusagen auch gestorben und haben einen Schaden gekriegt. Und Lisa hat lustigerweise thematisch auch den Barbaren gespielt, dessen Scheibe einfach größer war als die von den anderen. Das fand ich auch schon wieder sehr schön.
Das Spiel hat jetzt ziemlich viele coole Gimmicks und ich wollte eigentlich direkt weitergehen, weil ich Flicken und Geschicklichkeitsspiele generell nicht mag. Aber mir hat es auch echt Spaß gemacht. Und hättest du es nicht erwähnt, hätte ich es getan. Also cool. zu Recht, solltet ihr euch mal im Hinterkopf behalten, liebe Hörer da draußen. FlickQuest war tatsächlich echt gut.
Erinnert mich ein bisschen an Catacombs. Nur da schnipst man sich ja weiter und startet nicht jedes Mal vom gleichen Punkt aus. Aber haut in eine sehr ähnliche Kerbe, glaube ich.
Genau, das habe ich leider gar nicht gespielt. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal angucken, wenn ich das irgendwo sehe. Aber sonst werde ich auf jeden Fall FlickQuest weiter verfolgen.
Na cool, also das ist noch nicht raus, ne?
Nee, das soll irgendwie jetzt irgendwann mal irgendwo erscheinen. Aber man sieht auch bei Boardgame Geek noch keine wirklichen Infos. Im Forum sind, glaube ich, 4 Einträge. Abwarten.
Peter ist auf jeden Fall angeflixt.
Ich hätte dann auch noch was, was erst auf Game Foundant irgendwann kommt. Und zwar The Tower of the Elephant Dice Quest. Ein Conan-Spiel, beziehungsweise das wird dann auch als The Dunwich Horror Dice Quest rauskommen. Das habe ich mit Justin gespielt. Ist ein super einfaches Ding. Man hat Karten, die ausliegen. Man muss Würfel entweder genau treffen. Also ich werfe zum Beispiel 3 Würfel. Davon muss einer eine 5 sein, einer höher als 3 oder wie auch immer, ne? Und dann lege ich die auf Karten. Dann wird der Ort geflippt. Entweder ist das eine Verbesserung oder ich mache noch einen neuen Gegner. Und was soll ich sagen? Entweder haben wir das Spiel falsch gespielt oder wir haben einfach genauso gut gewürfelt wie Peter, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall herb auf die Fresse gekriegt. Und da habe ich mich schon gefragt, wie soll denn das gehen? Vor allen Dingen, ich mag halt nicht, wenn Spiele so bestrafend sind. Du gehst auf den Markt thematisch und versuchst mit aller Gewalt da was zu kaufen quasi. Und dann drehst du das um und du kommst einfach nur in eine Schlägerei und musst noch einen zusätzlichen Gegner killen. Und dann denkst du so, ja, okay, wir hatten die ganze Zeit schon Pech, das macht das jetzt nicht besser. Die Frau hat aber gesagt, wir hatten halt einfach wirklich Pech. Und vorher wäre ein Mann gewesen, der hätte einfach das Ding runtergerockt. Und ja, wir wurden auch nachher besser. Also du kriegst dann nachher Fähigkeiten, wenn du irgendwas findest, dass du einen Würfel drehen kannst und so. Sie hat es nicht gesagt, es ist kein Glücksspiel, sondern ein Dice-Manipulation-Game. Weil du halt immer Möglichkeiten hast, neu zu würfeln, Würfel plus minus zu machen und so mit Fähigkeiten. War ein nettes kleines Ding. Bin mal gespannt. Ich guck's mir mal an. Macht aber überhaupt nichts neu. Theoretisch hat's auf jeden Fall Spaß gemacht.
Nice. Ich hätte tatsächlich noch eine weitere Erwähnung. Und zwar eigentlich ist mir die gerade eingefallen, weil wir über FlickQuest gesprochen haben. Denn FlickQuest wurde uns von einem wahnsinnig sympathischen jungen Mann erklärt, dessen Name Igor Zuber ist. Das spricht man garantiert anders aus, aber so schreibt man zumindest. Und Igor hat nämlich selber sich ein Spiel ausgedacht, das auch auf der Messe war, aber gar nicht an dem Stand, an dem FlickQuest war. Das war schon mal ein bisschen verwirrend. Aber er meinte, naja, ich komme aus Polen, aus Warschau und die Leute hier auch und wir fahren immer zusammen her. Und darum helfe ich hier mit. Und ich so, ja, okay, das ist ja nice. Aber er hat sich ein Spiel ausgedacht, das heißt Wedding Seating Chart. Also quasi die Sitzplätze auf der Hochzeit organisieren. Und das hat er sich eigentlich nur für seine eigene Hochzeit ausgedacht und hat daraus dieses Spiel entwickelt. Und dann ist das irgendwie bei einem Verlag gelandet. Und ich hatte das Glück, später bei seinem Stand vorbeizulaufen und dann stand er da und dachte, komm, jetzt zeig mir das auch nochmal. Und das war ein überraschend gutes Ding, aber einfach nicht ganz meins. Denn es ist ein reines Zweispielerspiel und man versucht eben die Gäste der Braut und des Bräutigams zu platzieren. Das heißt, es gibt eben zwei Farben, die des Bräutigams und die Farbe der Braut. Und die haben natürlich andere Bedingungen. Also sprich, eine Oma möchte nicht neben kleinen Kindern sitzen, weil ihr das so stressig ist. Und so ähnlich baut sich das dann alles auf. Die Braut möchte neben dem Bräutigam sitzen. Irgendwie der besoffene Onkel möchte mit vielen Leuten zusammensitzen, die auch Alkohol trinken und so weiter und so fort. Und man legt halt immer abwechselnd Karten und versucht dann so, sich so rauszupokern. Es hat Laune gemacht. Guckt euch das mal an, wenn ihr sowas mögt. Und das ist halt auch einfach ein richtig geiles Hochzeitsgeschenk. Nimmt das einfach mit.
Witzig.
Die haben es wohl auch tatsächlich auf der Hochzeit gespielt, ne? Also von daher scheint der gut angekommen zu sein. Wobei, ich will nicht die Vorlage für den besoffenen Onkel sein.
Genau, das habe ich auch gedacht. Wer hat sich da wohl wiedererkannt?
Ja, genau. Übrigens, FlickQuest soll nächstes Jahr ersten Quartal auf Gamefound starten.
Ach, guck mal, da weiß schon wieder einer mehr. Dankeschön.
Das hat er uns sogar gesagt gehabt.
Hat er uns gesagt, ja, aber das habe ich mir doch nicht gemerkt.
Ich hätte auch noch was.
Ja. Also tatsächlich, wir hatten ja vorhin gesagt, hey, habt ihr eigentlich eure Sachen, die ihr haben wolltet, auch tatsächlich geholt? Und ich glaube, ihr habt auf Instagram, ihr folgt uns ja alle, ne? Also von daher habt ihr ja gesehen, dass ich sehr, sehr stolz mein Wollnick-Puzzle vor hochgehalten habe. Habe ich also bekommen. Lisa wollte auf jeden Fall, auch wenn sie es hier in der Episode nicht gesagt hat, auf jeden Fall Koi haben. Und das hat sie auch geholt. Das ist einfach ein richtig tolles, chilliges Plättchenlegespiel, was richtig schöne Teilchen hat.
Die Materialien sehen schon einfach echt schön aus, ja.
Ja, die Acrylfische, Kois da drauf, richtig schick. Und auch Echoes of Time hat tatsächlich dem Playtesting, was wir gemacht haben da vor Ort, auch standgehalten. Wir haben es auch geholt. Schönes Spiel. Aber jetzt mal ein kleines, was wir nebenbei noch, oder was ich jetzt vor allem gesehen habe, so ein Nischenspiel kann man ja sagen. Das nennt sich All-Time Wrestling. Ist ein Wrestling-Spiel von Cation Arts und der Erfinder selbst tatsächlich, Mohamed Al-Kadi, hatte an seinem Stand von dem Spiel erzählt und ich hatte es schon länger auf dem Schirm, aber es ist jetzt nicht so einfach zu bekommen in Deutschland. Und habe ich jetzt immer Chance gehabt, das zu spielen. Das hat sich tatsächlich echt fluffig runtergespielt und hat natürlich vor allem deswegen Spaß gemacht, weil man einerseits die Wrestler, die er lizenziert hat, als auch die Moves, die dahinter liegen, dann auch kannte, weil ich sie kannte, weil das Ganze hin und her im Ring quasi auch einfach funktioniert hat, in der Art und Weise, wie man die Karten benutzt hat, wie man die Karten ausgespielt hat, wie man es geschafft hat, das Momentum zu halten oder zu zerstören vom Gegner. Hat echt Spaß gemacht. Das Blöde war halt einfach, dass es am Freitag, am Sonntag war und dass es bereits ausverkauft war. Er hatte tatsächlich erzählt, dass es bereits am Donnerstag ausverkauft war und er hatte schon einiges an Spiel mitgehabt, was für mich sehr schade war. Aber ich weiß auf jeden Fall, wenn ich irgendwann mal die Chance habe, an All-Time Wrestling ranzukommen, ich werde es mir holen, weil es einfach meinem anderen Hobby entspricht und ich dort einfach auch sehr viel Potenzial sehe. Und du kannst es auch mit Leuten spielen, die einfach kein Wrestling verstehen oder es nicht verfolgen. Die Mechanik ist trotzdem cool genug, dass es jeder spielen kann.
Ist das denn ein Zwei-Personen-Spiel?
Ja, also genau, es gibt mehrere Varianten von dem Spiel. Wenn du die Basisversion holst, dann ist es einfach ein 1-gegen-1-Spiel. Dann gibt es aber auch eine höhere Version, wo du dann ein Triple Threat, also zu dritt oder Fatal Four, zu viert spielen kannst. Und dann gibt es noch eine Version, ich frage mich nicht, wie die alle heißen, aber die kostet, glaube ich, ursprünglich $99. Und in der kannst du dann auch Tag Team Matches machen und auch Cage Matches und auch Rumble Matches. Von daher, die haben dann einfach andere Regeln und du kannst es eben entsprechend mit 1 bis 4 Spielern spielen. Es gibt tatsächlich auch eine Solo-Kampagne in diesem größten Package. Also es ist eine Menge drin, es hat Spaß gemacht, es sind viele Wrestler dabei und du kannst auch sehr viele Add-ons kaufen. Also jetzt zum Beispiel gab es auf der Messe noch Eddie Guerrero, wer sich damit auskennt, weiß, wer das ist. Und das gab eine sehr limitierte Auflage, von der es, glaube ich, nur 1000 produziert worden sind und die hat auch alle verkauft. Und dann gibt es immer eben peu à peu diese Wrestler oder verschiedene Sets an Wrestlern, die man dazu holen kann, die dann einfach Plug-and-Play-mäßig in das Spiel integriert werden können. Von daher, mir gefällt's. Mal gucken, ob ich irgendwann mal meine Hände daran bekomme.
Also, wir haben ja schon kurz darüber gesprochen. Ich muss sagen, ich finde es einfach geil, dass so ein Nischenthema einfach so einen Erfolg hat. Also, dass es direkt ausverkauft ist, finde ich total toll. Und ich würde es ja auch gern lieben wollen, aber es ist einfach nicht meine Wrestling-Zeit.
Ja, hast du schon erwähnt, ne? Aber er hat ja auch tatsächlich nicht alle Wrestler lizenzieren können. Es gibt halt auch Wrestler, die zufällig aussehen wie ein Kenny Omega oder ein Aussehen wie der Undertaker. Okay. Die hat er dann eben selbst kreiert und ja, genau, und sollen quasi dann eine Anspielung auf diese Charaktere sein.
Ich hätte noch mal wieder so ein Naturthema.
Ich bin sowas von raus.
Ja, deswegen habe ich das gesagt. Ich habe Kavango gespielt, leider viel zu lang. War allerdings ein cooles Ding. Ich habe das bei den Designern selber gespielt. Die waren nämlich da mit ihrem Kickstarter, den man kaufen konnte auf der Messe. Und bei Schmidt-Spiele kann man einfach die Retail-Version kaufen auf Deutsch. Was ich interessant fand, überhaupt der Kontakt war super. Am Anfang hat sie uns das so ein bisschen erklärt, wo die anderen noch am Spielen waren. Und sie hat tatsächlich, also sie ist auch Illustratorin und auf ihre Forschung ist das Spiel entstanden, weil die selber in Afrika waren und haben daraufhin das Spiel gemacht und sie hatte dann auf ihrem Handy noch die Bilder gezeigt, wo sie, auf dessen Grundlage sie das Artwork von den Karten gemacht hat. Also sie hatte wirklich die Fotos dann von den Tieren und hat gezeigt, guck mal hier, das war die Grundlage für das Bild und so, ne, also super geil. Und dann haben wir nachher gespielt, dann habe ich mit 3 Franzosen gespielt, die wirklich dieses Spiel einfach in dem Moment viel zu ernst genommen haben, sodass sich die Partie unendlich gezogen hat. Und im Endeffekt haben wir ein Draft-Spiel und am Anfang geht's halt darum, überhaupt mal für unser Reservat, das wir auslegen wollen, Schutzstatus zu machen, Kleintiere auszulegen, denn es bringt ja nichts, wenn ich einen Löwen irgendwo auswilder und der hat keine Antilopen, um die fressen zu können. Deswegen baut das alles aufeinander auf und man spielt halt nicht ein Tier da rein, sondern es geht immer darum, eine Population im Grunde genommen in sein Reservat reinzuspielen. Und alles baut irgendwie aufeinander auf. Es gibt sogar einen Track, wo jeder sein Geld reinpumpen kann, damit nachher andere da spielen, größere Tiere spielen können, weil die einen höheren Schutzstatus haben und so. Es gibt offene Ziele. Hat mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen, weil es so unkompliziert war. Du musst halt nicht gucken, welches Tier spiele ich jetzt wohin? Muss das eine Tier links neben dem anderen sein? Darum geht's gar nicht. Es geht eigentlich darum, die Nahrungskette aufzubauen und mit dieser Nahrungskette, die ich in meinem Reservat aufbaue, Ziele zu erfüllen, die in der Mitte liegen, womit ich wieder Geld mache, die ich dann wieder in Schutz von dem Reservat einsetzen kann und so. War ein cooler Gameplay-Loop. Auch das Draften immer, ne? Man kriegt die Karten, gibt weiter, guckt, was kann ich reinspielen. Man macht das alles direkt, das ist alles gleichzeitig. Aber natürlich, ne, die Downtime kann trotzdem kicken, wenn dann jemand irgendwie 3-4 Minuten seine Kartenhand anguckt und einfach die Karten nicht weitergibt. Grundsätzlich, alle spielen gleichzeitig. Theoretisch gibt's keine Downtime bei dem Spiel. Und hat einen schönen Flow. Direkte Interaktion hat man nicht. Trotzdem hat's mir echt gut gefallen. Also ich werde es mir auf jeden Fall nochmal genauer angucken.
Und Niveau, was würdest du sagen? Eher Familie Plus oder eher so ja. Kenner?
Familie Plus.
Okay.
Also die Grundmechanik ist super easy. Das Einzige, wo du drauf achten musst, ist die Ziele in der Mitte. Ansonsten gleichst du nur Symbole ab, wenn du so willst.
Okay.
Bei dem Spiel.
Ja.
Ne, du willst einen Vogel, der braucht aber eine Maus. Ne? Die Maus hat wieder ein Symbol. Ne? Die Maus braucht auch Gras. Also es gibt zwei Sachen. Du kannst Tiere spielen, aber die Tiere brauchen halt auch Pflanzen, manche. Das ist alles. Du baust dir halt so eine kleine... Ja, Engine ist eigentlich falsch. Du brauchst ja halt eine Nahrungsgrundlage auf und kannst dadurch und dadurch, dass du den Schutzstatus immer weiter erhöhst, immer größere Tiere spielen, die mehr Punkte geben. Und der Flow hat mir echt gut gefallen. Kann man nichts sagen.
Cool.
Eine Kleinigkeit hätte ich noch. Ich habe nämlich ein Spiel eigentlich von meiner Liste ein bisschen gestrichen. Das war mir da nicht ganz so wichtig. Das war Movie Fight. Darüber hatte ich schon ganz kurz mal ein bisschen was erzählt. Und auf einmal stand da ein Mensch von Pink Troubadour bei uns am Stand und hat gefragt, ob nicht jemand von uns mit ihm tauschen möchte. Und unter anderem hat er dann einen Movie Fight hochgehalten. Und dann, wenn es mir schon vor die Füße fällt, dann nehme ich es natürlich mit. Dann hat es dann doch seinen Weg zu mir gefunden, obwohl ich es eigentlich gar nicht mehr vorhatte.
Hast du mir gezeigt? Ich war neidisch.
Weißt du, wie lustig ich diese Idee finde? Ich glaube, nächstes Jahr auf der Messe müssen wir so ein Hochtauschen machen. Also wir kaufen das erste günstigste Spiel, was wir sehen, und gucken, wo wir am Ende rauskommen.
Geil, ja.
Also das klingt doch nach einem Spiel für die Spiel, oder?
Ja.
Immer diese Metagamer.
Aber ich finde die Idee gerade so schön, einfach so zu sagen, guck mal, ich habe das Spiel, was gibst du mir dafür? Okay, cool, weiter geht's.
Willkommen in der Welt der Aussteller. Das ist ne, das Tauschen und untereinander handeln läuft seit ewigen Jahren auf der Messe.
Und das erzählst du mir erst jetzt?
Du hast nie gefragt.
So, ich habe noch zwei Sachen, da erzähle ich nicht viel drüber, weil tausend andere Leute schon drüber geredet haben. Ich habe einfach meine Wissenslücke gestopft, weil jeder darüber redet. Und zwar habe ich endlich mal die Herr der Ringe, die Gefährten, das Stichspiel gespielt. Einmal angezockt. War okay, braucht man, glaube ich, nicht mehr viel drüber sagen, haben schon tausend Leute drüber geredet. Und Zenith konnte ich mal spielen. Es ist ein gutes Spiel. Aber das hat ja 1 Milliarden Symbole irgendwie. Und da reinzusteigen, ich habe gedacht, ja, okay, ist sprachneutral, das ist immer gut für einen Verlag. Aber da erstmal, das war so jede Karte, die ich gespielt habe. Okay, was bedeutet das jetzt? Also ich bin nicht so richtig in Flow reingekommen. Und dann hatte Justin mich auch schon erledigt, sage ich jetzt mal. Das ging dann plötzlich ganz schnell. Trotzdem, ich will dem Spiel nicht absprechen, dass es ein super gutes Spiel ist. Es hat echt Spaß gemacht. Es ist nur, das zu lernen, in der Erstpartie ist ein bisschen sperrig, aber ich glaube, wenn du da einmal im Flow bist und einmal, ich sag mal, die Symbolsprache gelernt hast, zockst du das wahrscheinlich in 0, nix runter und dann ballert das.
Genau, ich fand die Symbolsprache auch ein bisschen anstrengend, aber nicht so schlimm. Man lernt das, also das Schöne ist ja, wir spielen ja eh nur zu zweit. Das heißt, man kann dann auch manchmal einfach offen über Sachen reden. Also natürlich nicht, weil es keine offene Information ist, aber es ist irgendwie nicht so schlimm, wenn es beide Spielenden lernen. Und ich finde das halt einen richtig guten Tug of War. Also dieses Tauziehen ist, finde ich, sehr schön gelungen.
Ja, definitiv.
So ein bisschen untergegangen irgendwie, hat man das Gefühl.
Vielleicht, ja, aber ich glaube, viele haben sehr positiv darüber berichtet. Ich weiß gar nicht, ob es untergegangen ist. Also ich habe sehr viel in anderen Podcasts darüber gehört. Deswegen habe ich gedacht, okay, Tisch ist frei, dann schnell Wissenslücke stopfen.
Und jetzt habt ihr es auch bei Quality Downtime nochmal gehört. Jingle jetzt.
Und Herr der Ringe bietet mir noch die Gelegenheit, über eine kleine Sache zu reden, die mit Spielen auch was zu tun hat, aber kein eigenständiges Spiel ist. Und zwar habe ich mich mal wieder an Würfelständen ein wenig verloren und habe bescheuerte Würfel gekauft. unter anderem ein Herr-der-Ringe-Würfel quasi. Das ist ein D8, in dem sowohl Saurons Auge als auch der Ring zu sehen ist. Das sieht sehr, sehr cool aus. Es gab sehr viele bescheuerte Würfel auf dieser Messe und ich musste ein paar davon mitnehmen.
Du hast uns angefixt. Wir mussten auch zu diesem Stand, wir sind dann einen Tag später zu diesem Stand und sie waren so schlimm. Da waren so schlimme Würfel dabei. Da waren D5.
Ja.
Warum?
Wie sieht ein D5 aus? Kannst du das bitte beschreiben für Leute, die das nicht wissen?
Das ist ein Stabwürfel.
Nein, nicht du. Lass Thomas das machen.
Okay. Genau. Nicht du.
Oh mein Gott. Oder so einfach ein krummer Würfel. Als wär, oh, keine Ahnung, als hätte die erste KI gesagt, mach mal einen Würfel und dann wäre das rausgekommen. Ohne gerade Ecken, ohne alles, so wo du gedacht hast, oh nein. Du hast den gesehen und hast gedacht, boah, bitte nicht. Aber dann hast du auch gedacht, okay, den nehme ich mit.
Er ist also, so furchtbar, ja, man muss ihn einfach mitnehmen.
Er ist so furchtbar. Es zerstört einen einfach innerlich.
Spannend, warum Würfel so faszinierend sind, oder? Ich stehe auch jedes Mal da und denke, ich brauche diesen Würfel. Warum? Ich weiß es nicht.
Ich habe ein Alibi, ich bin Thomas, du auch, wir sind Rollenspieler.
Ja.
Wir brauchen Würfel.
Ja, ja, absolut.
Klar. Ja, also ich auch.
Deswegen sind es nachher einfach nur furchtbare D6 geworden, die bei mir drin waren.
Ich habe jetzt einen D30.
Ja, oh ja. Den braucht man auf jeden Fall ständig.
Ich habe My Very First Dice Set gekauft. Das ist quasi ein volles Set in Kinderoptik, aber das habe ich nicht für meinen Sohn gekauft, sondern das ist schön für mich.
Ja, die Farben sind heftig.
Ja.
Das ist aber geil.
Genau.
Richtig cool.
Wenn Dennis schon mit Herr der Ringe weitermacht, dann mache ich das auch. Ich stand jetzt, glaube ich, nach der BerlinCon das nächste Mal neben diesem neuen Herr der Ringe Pandemie-Titel, dessen auch da weiß ich den Namen schon, wenn nicht, die sind alle viel zu lang, genauso wie das Kartenspiel.
Gemeinsam
Herr der
zum
Ringe,
Schicksalsberg.
Ja. Nochmal?
Gemeinsam zum Schicksalsberg.
Okay. Also, das Pandemie-Universum-Setting-Game. Und ich finde, das sieht halt schon so richtig geil aus. Und ich dachte, ich wäre geheilt von Pandemie-Titeln, ne? Weil mich die ganzen anderen Iterationen, die es davon gibt, die interessieren mich halt überhaupt nicht. Und da denke ich jetzt schon wieder, oh fuck, es ist schon Herr der Ringe, Pandemie
funktioniert. Und das ist leider geil.
Und ich befürchte, das wird hier doch nochmal irgendwann einziehen. Aber ich beobachte, glaube ich, dann eher den Sekundärmarkt, weil ich überhaupt nicht einsehe, das neu zu kaufen. Aber da habe ich schon doch nochmal ein bisschen Bock drauf.
Der Turm alleine ist schon cool.
Ja.
Ja, ich finde, es sieht einfach allein, ich könnte mir auch einfach nur die Playmat ist es diesmal nicht. Also das ist das Spielbrett an die Wand hängen und wäre wahrscheinlich happy. Also richtig cool. Wenn davon nochmal Legacy kommt, was ja irgendwie vorprogrammiert ist, gefühlt, geil. Thomas.
Ja, ich habe Scheiße erzählt. Aber das ist ja nicht das erste Mal.
Dinge, die mir nie passieren können.
Ja, es heißt, alle haben jetzt gedacht, hä, das heißt doch bestimmt nicht so. Nein, das heißt nicht so. Herr der Ringe, das Schicksal der Gemeinschaft. Also ich habe einfach komplett in meinem Kopf das komplett
alles
falsch,
gut, ich hätte
oder?
Es dir geglaubt, weil ich finde, es ist auch vollkommen irrelevant, wie diese Herr-der-Ringe-Spiele heißen. Weil, wie gesagt, ich finde, das, was du vorhin gesagt hast, dieses kooperative Kartenspiel, der Name ist ja auch nicht aussprechbar.
Nee, das ist halt ein sehr langer Artikel. Der wird auch immer kleiner auf der Verpackung. Es ist nur, sie haben nur einen ganz kleinen Teil von dem irgendwie so, dass du es lesen kannst. Ja. Der andere Rest ist eh egal.
Darum
ich hab, irrelevant. Noch eine eigentlich coole Sache von jemandem, also von einem Österreicher, der sich mal das politische System als Spielgrundlage genommen hat und hat das politische Talent gemacht. Und im Endeffekt ist das ein Verhandlungsspiel mit sehr einfacher Optik. Ich bin als erstes dran vorbeigegangen, aber ein Kumpel, Christian, kam dann, der ist quasi aus Japan auf die Messe geflogen, kann man sagen. Also der hat ganz kurz im Flugzeug quasi geschlafen und ist dann vom gerade in die Wohnung und dann auf die Messe. Also Respekt dafür. Dafür sah er echt frisch aus. Der war voller Adrenalin, glaube ich. Und er sagte, ich will unbedingt das Spiel ausprobieren. Ich habe das eben gesehen. Und da müssen wir unbedingt hin. Und da sind wir hin und dann haben wir es tatsächlich geschafft, eine Runde zu spielen. Und es ist das politische Talent. Da geht es tatsächlich darum, dass jeder von uns eine Fraktion im Bundestag hat. Und wir versuchen, Siegpunkte durch Mehrheiten zu bekommen. Wir wollen den Bundeskanzler, den Finanzminister stellen und noch einen Minister, den ich jetzt gerade vergessen habe. Und natürlich die Fraktionen im Bundestag, die Mehrheit haben, können das verteilen. Das Problem an der Geschichte ist allerdings, dass wenn ich einfach jemanden das verteile oder den ich mitnehme, hat der Oppositionskarten und die kann er dann spielen, weil er nicht in der Regierung ist. Und die sind natürlich immer gemein gegen die Regierung. Du kannst jeder Kandidat von einem, also man hat immer einen Kandidat, der einem zugeteilt ist, der hat vielleicht Skandale, die ich aufdecken kann. Und es gibt halt erst einen Wahlkampf, dann wird es halt verteilt. Dann gibt es so drei Runden, wo jeder verschiedene Aktionen machen kann. Und die sind immer auf Verhandlungsbasis. Das heißt, einer macht einen politischen Vorschlag und dann nimmt der welche mit oder fragt, wer unterstützt mich bei diesem politischen Vorschlag. Und die, die da mitgehen, kriegen auch Punkte, wenn sie dieselbe Agenda haben. Denn jeder hat von jedem anderen Mitspieler nur ein und dieselbe, also hat nur eine Agenda, einen Schnittpunkt, wie das bei Parteien halt so ist. Grundlegend sind die sich immer uneinig, aber vielleicht gibt's halt einen Schnittpunkt. Und das fand ich interessant. Und du musst es halt immer sagen, selbst, okay, pass auf, du hast zwar jetzt nichts davon, wenn du mit mir hier dieses Umweltthema durchbringst, aber wenn du mit mir jetzt mitstimmst, kriegst du gleich den Finanzminister. Ne? So wie Politik halt ist. Und
ich weiß nicht,
das
ob ich das spielen möchte.
Bitte?
Ich weiß nicht, ob ich das spielen möchte.
Genau, ich habe auch gesagt, so, keine Ahnung. Erstmal so Christian zuliebe, auf jeden Fall bin ich mitgekommen, ne, habe das dann gesehen, habe gedacht, ja, sieht eigentlich ganz interessant aus. Und nach der Regelerklärung habe ich so gedacht, oh Gott, das klingt aber trocken. Aber wir haben zu viert gespielt und ich muss sagen, dass als das Spiel dann in Flow gekommen ist, war das ganz cool. Auch diese Wahlperiode ist ganz lustig, weil jeder hat so einen Grundwert und wenn die aktuelle politische Agenda gerade passt, darfst du zwei Würfel würfeln und der andere einen Würfel und du würfelst einfach gegen jeden am Tisch, immer gegen deinen Nachbarn und so verteilen sich erstmal Sitze neu. Das ist auch so, ne? Du denkst so, ja, war doch voll die Wahlumfrage. Das ist doch klar, wer jetzt irgendwie was gewinnt oder wie viel Prozent bekommt. Aber in Wahrheit kommt es dann doch immer anders. Und dann kommt halt so ein bisschen Dynamik rein. Und auch wenn du abgeschlagen bist, auch mit super wenig Sitzen, kann es plötzlich sein, dass du dann zweimal so ein Ding gewinnst. Auch durfte ich mit zwei Würfeln würfeln, dann würfelst du halt zwei Einsen, der andere würfelt eine Sechs. Und dann hat er plötzlich doch drei Sitze von dir abgeknabbert, ne? Das ist cool einfach gewesen.
Und das fühlt sich halt doch an, so wie Politik auch gemacht wird. Ne? Nee, jetzt komm, jetzt würfeln wir hier nochmal und jetzt würfeln wir hier nochmal und dann gucken wir mal, was jetzt doch bei rauskommt.
Und ich habe gedacht, das ist echt so, du hast halt echt das Gefühl, okay, irgendwie, wenn du so Nachrichten guckst, ich glaube, so ist es wirklich.
Ja.
Das ist gar kein Spiel, das hier, das ist eigentlich die Realität runtergebrochen auf diesen Tisch hier.
Das ist eine Simulation.
Und am Ende erhöhst du dir deine Rente und setzt das Renteneinstiegsalter hoch.
Ja,
für alle anderen.
Kürzen bei den Armen.
Also muss ich sagen, war ganz cool. Christian hat es dann auch gekauft tatsächlich. Kommt hier dann auch nochmal auf den Tisch, denke ich mal, irgendwann. Ich freue mich tatsächlich drauf.
Ja,
also,
verstehe ich.
Hat Spaß.
Ist ja fast schon ein Spiel mit Bildungsauftrag.
Ja, aber es nimmt sich nicht ernst. Also das ist alles so ein bisschen spaßig gemacht, aber nicht lächerlich, sondern einfach nur mit dem Augenzwinkern. Mhm. Auch die Politiker haben dann so lustige Namen, wo du ganz genau weißt, aha, der ist gemeint, aber der heißt natürlich leicht anders.
Mhm. Apropos Augenzwinkern, da würde ich jetzt doch nochmal einen Shoutout machen an einen Freund von mir, nämlich Daniel. Der hat mir irgendwann während der Messe geschrieben, als er beim Ittenstand war und hat mir einfach nur ein Foto von Yeti in the House geschickt und meinte, Peter, ich kauf dir das mal eben, ne? Und ich dachte so, ach geil, danke schön. Ich hatte es nämlich schon wieder nicht mehr so ganz auf dem Zettel. Und ich habe es jetzt endlich. Yeti in the House, ich habe es schon mal erwähnt, ist einfach eigentlich kein Spiel, sondern wir haben eine kleine Stahlschachtel, große Box. Da ist ein Yeti drin, ein Berg und zwei Fußstapfen. Und wir verstecken diesen Yeti, also eigentlich geht's so, die Regeln sind ein bisschen mehr. Kurzfassung, wir verstecken den Yeti irgendwo bei uns zu Hause, schicken ein Foto an unsere MitbewohnerInnen und sagen so, wo ist der Yeti? Das ist das Spiel. Man könnte das mit allen anderen Sachen machen, aber ich freue mich, dass ich es jetzt habe. Es ist tatsächlich eins meiner kleinen Highlights dieser Messe. Also Daniel, vielen Dank nochmal dafür. Und wer den anderen Daniel gerade vermisst, also unseren Podcast-Daniel, der musste gerade mal kurz das Mikro verlassen, um nach seinem Sohn zu gucken. Und deshalb machen wir ohne ihn jetzt nochmal kurz unseren Abschluss, denn wir haben bei unserem gemeinsamen Abendessen mit Justin zusammen eine Runde Flossen weggespielt. Wer möchte was dazu sagen?
Mir taten die Hände weh.
Ja.
Aber warum denn?
Ich habe mich unsittlich berührt gefühlt, zumindest zum Teil.
Und zwar von allen gleichzeitig.
Von allen gleichzeitig. Es war ein wildes Geknote.
Also, das Spiel wurde mir gepitcht als ein Twister mit Händen bzw. Fingern. Und da dachte ich schon, ja, das klingt ganz lustig. Also habe ich es gekauft und mitgebracht zum Abendessen.
Genau. Und dann hast, ja, also ein bisschen Spaß hatte ich, aber vor allen Dingen haben mir die Finger wehgetan.
Man darf halt, es werden, man legt halt Karten aus und man muss den Finger drauflegen und man da, man darf ihn eigentlich nicht runternehmen. Der Letzte, der noch einen Finger drauf hat, es können beliebig viele Leute den Finger auch auf die Karte legen und der Letzte, der den Finger drauf hat, bekommt die Karte. Und genau, auf der Karte kann halt was Gutes oder auch was Schlechtes sein. Mhm. Das weiß nur der, der die Karte ausgespielt hat. Und ja, nach einer Runde mit sechs Leuten, beherrschte ganz gut Chaos auf dem Tisch und das wurde mit mehr Karten auch nicht weniger. Und schnell merkte man, okay, meine Hände sind jetzt schon ganz schön gespreizt und diese Haltung halte ich nicht lange durch. Und da musste man sich schon überlegen, welchen Finger man am liebsten wo wegnehmen möchte und wo man die nächste Karte überhaupt hinlegt, denn man muss ja auch noch irgendwie die Karten, wenn man welche bekommt, auch aufnehmen und umdrehen können, um ja, sie vor sich auszulegen. Also alles gar nicht so einfach.
Ich fand es, also ich hatte gedacht, dass wir öfter unsere Finger wegnehmen müssen, sondern, aber das war ja gar nicht so, weil wenn die quasi einmal auf so einer Karte eingeloggt sind, dann hat man ja irgendwann so eine verkrampfte Handhaltung gehabt und dann blieb die einfach so. Und ich glaube, der Unterschied zu Twister ist ja, da muss man sich ja immer auf die neuen Farben irgendwie bewegen und das hinbekommen. Und das fehlte hier so ein bisschen, der Zwang, ja, seine Finger zu bewegen. Das musste man natürlich machen, wenn man eine neue Karte aufdecken musste. Das heißt aber eigentlich, wir haben jetzt so sechs gespielt. Das heißt, fünf Karten konnte ich einfach so bleiben. Und dann kam die sechste Karte und dann war klar, jetzt muss ich irgendwas loslassen, weil sonst komme ich da nicht mehr ran. Und das fand ich irgendwie schade. Ich hätte mir gewünscht, dass es mehr Bewegung in diesen Fingersachen irgendwie gibt.
Ich glaube, die einzige Person, die das gut gespielt hat, war Lisa, die ja, dann nachher so, man muss immer so sagen, eins, zwei, drei, und dann muss man entweder die Finger drauf haben oder halt eben nicht. Und dann war das immer dieses eins, zwei, drei, und Lisa hat so die Finger langsam runtergemacht und du hast gedacht, oh, das ist bestimmt gut. Du hast den Finger drauf gemacht und sie hat den Finger gar nicht runtergemacht. Und du hast gedacht, verdammt, das ist, den darf ich jetzt nicht mehr loslassen bis zum Spieler, das ist bestimmt eine schlechte Karte halt einfach, ne? Also es war schon gut. Sie hat das immer gut angetäuscht, muss man sagen. So hätten wir es vielleicht eher spielen sollen. Also ja, keine Ahnung. Wir haben es wahrscheinlich, wie du gesagt hast, zu expertisch gespielt.
Es gibt genau, halt auch keine Initiative für jemanden, wenn man weiß, okay, das ist eine schlechte Karte, auch nur eine Sekunde den Daumen drauf zu lassen. Nachdem man, ne, sobald ja, alle Leute den Finger drauf haben, kann man einfach sagen, okay, viel Spaß, ich bin raus. Ich weiß ja, nicht, es fehlt ein bisschen an einigen Stellen so Initiative, entweder den Finger auf der Karte zu lassen oder den Finger von der Karte runterzunehmen, je nachdem. Ja. Da ist ein bisschen wenig Dynamik drin, deswegen fühlte sich das auch an ein, zwei Stellen so ein bisschen, ja, wie so eine Patt-Situation an.
Total, wer nimmt jetzt die Pfote weg? Wobei ich glaube, dass das in anderen Runden auch noch mal ganz anders sich verhalten wird. Und
wenn
ich muss
die Leute
sagen, ich
nicht so dickköpfig sind wie
genau,
wir.
Ja, genau. Und ich musste auch sagen, ich habe zwischendurch schon wirklich Tränen gelacht, weil einfach die Situation so skurril war. Und allein das hat mir ja eigentlich schon gereicht. Und wenn ich das noch zwei, drei Mal mit dem Spiel erlebe, dann hat das vollkommen gereicht.
Ja, also für eine Runde Maurer wäre das wahrscheinlich nichts, die so riesen Pranken haben. Oder vielleicht doch.
Oder erst
man
recht,
weiß es nicht. Man weiß es nicht.
Aber wir waren ja auch fünf große Männer und die Kleine mit den zarten, zierlichen Händen hat dann auch gewonnen, ne? Also.
Ja, ist so. Ich habe eben gesagt, Lisa hat einfach perfekt gespielt. Die hat das Spiel mehr durchdrungen wie wir.
Und auch ein bisschen Glück gehabt mit den richtigen Karten, aber sagen wir sie jetzt durchdrungen.
Das sagt der Richtige.
Da fühlt sich aber jemand in seiner Spielerehre verletzt.
Ja, Daniel ist wieder da. Juhu. Das ist doch schön. Dann hast du jetzt auch noch mal dein Resümee zu Flossenbeck. Hast du denn noch ein anderes Spiel, über das du reden möchtest, Daniel? Weil sonst haben wir gerade mit Flossenbeck eigentlich so ein bisschen den Abschluss hier gefunden, glaube ich.
Flossenbeck ist doch genau das Spiel, was wir an unserem Teamabend hatten. Ihr habt ja alle die Bilder auch gesehen auf Instagram. Wir hatten viel Spaß und ich glaube auch, das sollte ein schöner Abschluss sein.
Top. Dann danke ich euch dreien für diese wunderschöne Aufnahme. Lieber zuhörender Mensch, ich weiß nicht, wie ich das genderneutraler ausdrücken kann. Lieber Zuhörender, vielen Dank, dass du zugehört hast. Bitte lass eine Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast. Du kannst Kommentare schreiben, ebenfalls bei Spotify. Folge uns bei Instagram, kontaktiere uns, wie du möchtest. Wir haben eine E-Mail-Adresse, das ist podcast@qualitydowntime.com. Weiter geht's. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die schöne Folge. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Wer das hört, hat bis zum Ende durchgehalten.